This is CKCU Literary News, bringing you the literary echo from German-speaking countries, das literarische Echo aus deutschsprachigen Ländern. Am Mikrofon Hans-George Ruprecht und Helmut Sobel.
Können die Dinge zum Guten wenden. Das ist die Botschaft des Mauerfalls, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am 9. November 2014 in Berlin, anlässlich des 25. Jahrestages der welthistorisch so bedeutsamen Ereignisse im Herbst 1989. Auch wir blicken heute auf diese Zeit zurück.
Literatur und Wende oder die Literatur zur Wende ist in der Tat ein weites Feld, um es mal mit dem Titel von Günter Grass' bekanntem Roman zu sagen, denn man weiß eigentlich gar nicht so genau, wie man das Problem der Wende nicht nur historisch, sondern auch literarisch in den Griff bekommen kann. Was wir uns hier vorgenommen haben, steht schon im Zusammenhang mit einigen voraufgegangenen Sendungen. Zunächst einmal hatten wir sogar eine Lesung in der Kirche der Martin-Luther-Gemeinde hier in Ottawa, wo wir Texte vortrugen. Aber wir haben ja auch das Interview mit Anne Verhoeve, Autorin des weit bekannten Romans Lilly unter den Linden, gebracht, und sie hat auch selbst vorgetragen. Wir bieten Ihnen auch eine Lesung aus Ingo Schulze. Ingo Schulze selbst liest aus seinem Roman Neue Leben vor. Ferner sind auch schon im Internet bei uns auf der Webseite Interviews mit dem Berliner Verleger Christoph Links zu hören, der in Berlin viel für die Verarbeitung der Autoren aus der DDR getan hat und immer noch tut. Wir haben auch ein Gespräch mit Klaus-Peter Rimpel, einem Buchhändler in Berlin-Mitte. Und in Kürze wird auch ein Interview mit Thomas Ostermeier, dem Regisseur und künstlerischen Leiter der Schaubühne in Berlin, zugänglich gemacht. Nun, wenn wir uns über die Periode etwa von Mitte 1989 und bis 1991 unterhalten und das im Zusammenhang der literarischen Reaktionen darauf zu verstehen versuchen, dann ist das nicht ganz einfach, denn Helmut, man kann natürlich auf der einen Seite sagen, das beginnt mit Anfängen der Demonstrationen der Bürgerbewegung in Leipzig und führt dann natürlich über die Ereignisse im November 89, aber auch schon vorher zu einer eindeutigen Bewusstwerdung dessen, was man eben unter einer DDR-Identität versteht. Aber man kann auch sagen, dazu gehört natürlich auch der, ja, was Peter Hacks in seinem Gedicht 1990 sagt, die finale Niedergangsepoche, nämlich der Zusammenbruch der DDR. Und dazwischen liegt eigentlich etwas, was nicht so ganz leicht zu begreifen ist, nämlich auf der einen Seite tritt die DDR-Regierung am 7. November ab. Auf der anderen Seite, schon vorher, am 4. November, gibt es Bewegungen in der DDR, zum Beispiel die große Kundgebung auf dem Alexanderplatz, wo Stefan Heim, Christoph Hein und Christa Wolf sogar sagt, Leute, bleibt hier, geht nicht weg. Und dann natürlich die ganzen Vorgänge und Prozesse, die sich nun mit der Abstimmung über den neuen deutschen Staatsvertrag, dann im Juli 1990 Einführung der DDR und natürlich dann der Beitritt der DDR zum Geltungsbereich der Bundesrepublik am 23.08.1990 und dann natürlich am 3. Oktober der Tag der deutschen Einheit sich abzeichnet. Nun, wie haben Literaten sich mit dieser Epoche auseinandergesetzt? Helmut, wir haben eine Reihe an Autoren und Romanen uns etwas genauer angesehen. Und wie siehst du das etwa? Welche Akzente könnte man hier setzen?
Ja, der Begriff Wendeliteratur ist ein ziemlich weiter Begriff, meine ich. Und man muss sich auch ein bisschen nach den Autoren richten. Also zum Beispiel der sehr bekannte Roman Nikolai Kirche, der also von den Demonstrationen in Leipzig im September und Oktober 1989 handelt. Der Autor Erich Loos, der sieht seinen Roman als einen Wenderoman. Gewiss, man könnte noch ein bisschen weiter zurückgehen. Für viele Leute ist das Buch Der Turm von Uwe Tellkamp ebenfalls ein Wenderoman, weil in diesem Roman, sehr breit angelegter epischer Roman, doch auch Zerfallserscheinungen, die in der DDR stattgefunden haben in den 80er Jahren, die sind da nachgezeichnet. Also man muss, glaube ich, also sowohl die internen Prozesse, die in der DDR stattgefunden haben in den 80er Jahren und dann hinten zur Maueröffnung geführt haben, auf der einen Seite und dann natürlich auch das, was danach kam im Zusammenhang mit dem Verschwinden der DDR und der BRD und der Wiedervereinigung. Also ein sehr breiter Begriff.
Sehr breiter Begriff. Ja. Man könnte jetzt auch Michael Kumpfmüller, Hampels Fluchten, erwähnen. Wir werden vielleicht nachher nochmal auf die Thematik dieses Romans eingehen. Und ich denke auch an Kurt Drawert mit seinem Roman Spiegelland, ein deutscher Monolog, 1992 schon in Frankfurt erschienen, wo eben die Thematik des sehr sensiblen Eingehens auf die Realität in der DDR, sagen wir kurz nach der Öffnung der Mauer, also 1989-90, aufgezeichnet wird. Mal zwei ganz praktische Hinweise in Bezug auf das, was sagen wir, als Hilfe in Frage käme. Ich habe hier eine kleine Liste mit Autoren, die uns etwas weiterhelfen können. Es gibt da sehr schön schon als Taschenbuch beim DTV-Verlag das Buch von Marcel Reich-Ranitzky Ohne Rabatte über Literatur aus der DDR. Und dann von Wolfgang Emrich, Kleine Literaturgeschichte der DDR, schon in der erweiterten Neuauflage 2000. Und wohl das große Standardwerk jetzt schon, Frank Thomas Grupe, Wende und Einheit im Spiegel der deutschsprachigen Literatur in zwei Bänden bereits. Aha. Nun, kommen wir mal ein bisschen genauer auf die Thematik zurück. Ich glaube, ein Zitat aus Ingo Schulzes Roman und vielleicht besser noch eigentlich aus seiner Leipziger Poetikvorlesung 2007 kann vielleicht den Akzent setzen. In dieser Poetikvorlesung, die übrigens auch den Untertitel trägt, 1000 Geschichten sind nicht genug, bei Surkamp erschienen, heißt es treffend, ich zitiere, nichts ist vergangen, wenn wir die Spuren unserer Zeit zu finden vermögen, wenn es uns gelingt, sie zu sehen, zu hören, zu tasten, zu schmecken, zu riechen, also zu lesen, Spuren auflesen, Spuren lesen. Ist das ein Thema, das die Wendeliteratur gemeinsam hat? Geht es darum, etwas wiederzuerkennen, wieder abzutasten, zu hören, was vielleicht verloren geht? Ist das eine Thematik, die dir aufgefallen ist, Helmut?
Ich würde sagen, also auf jeden Fall in einem Roman wird diese Thematik also ins Zentrum gerückt, und zwar in dem Roman von Juli Schoch, mhm. Mit der Geschwindigkeit des Sommers. Mhm. Ein Roman, der jetzt ganz knapp skizziert, also den Versuch darstellt, eine Schwester sich über den Selbstmord ihrer Schwester klar zu werden, und wo also auch eine Spurensuche stattfindet, und zwar in einer doppelter Hinsicht. Die Schwester, die Selbstmord begeht, versucht also die Vorwendezeit zu rekonstruieren, gewissermaßen auch eine Beziehung wieder anzuknüpfen, und dann aber auch die Spurensuche der überlebenden Schwester, die also sich Klarheit versucht, also versucht Klarheit zu verschaffen, welche Beweggründe ihre Schwester hatte, die dann zu dem Selbstmord geführt haben. Also da wird dieses Thema ganz deutlich angeschnitten.
Dasselbe Motiv ist auch in Jürgen Beckers Roman Aus der Geschichte der Trennung 1999 erschienen, nachzuweisen, insofern als der Held Jörn Winter, ein Mann Ende 60, nun in seine Vergangenheit zurückreiste, indem er im Dorf Wiepersdorf, in einem kleinen Dorf im niederen Fleming in der Mark Brandenburg, da versucht, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die etwa seiner Generation sind und die sich an das erinnern können, was er mal da als Kind erlebt hat. Und das ist natürlich eine ähnliche Problematik. Man will wieder zurück in das, was man mal verlassen hat in Ostdeutschland. Das Thema der Entfremdung und der Verschmelzung von Erlebnissen aus der Erfahrung im Westen und aus der frühen Kindheit. Das sind also auch Versuche, Spuren zu entdecken und wieder nun literarisch wirksam zu machen, vor allen Dingen also auch poetisch wirksam zu machen. Ich finde, das ist auch im Schreiben und Denken von Jana Hensel ein Thema. Hensel hat über vieles dieser Zeit nachgedacht und in einem Interview in dem Leipziger Magazin 2009 sagt sie: Mich interessiert nicht die Perspektive eines Historikers, der auf abgeschlossene Entblickungen schaut und sie nun nachträglich ordnet. Ich schreibe, und das entspricht eher einer Suchbewegung. Literarisches Schreiben als Suche, die richtigen Wörter finden, wie das zum Ausdruck zu bringen ist, das, was nun diese Epoche nun so spezifisch macht im Rahmen der deutschsprachigen literarischen Szene und Kultur. Das wird in Einzelfällen immer an Schicksalen aufgezeichnet, aber man kann auch sagen, es ist eben auch ein Problem der Sprache, der Sprachgestaltung.
Aber die Darstellung von Einzelschicksalen, ich glaube, wir wollten ja auch darüber sprechen, worin unterscheidet sich zum Beispiel die Darstellung der Wende in der Literatur von meinetwegen Reportagen, dokumentarischen Berichten und so weiter. Und da, glaube ich, sind wir doch übereingekommen, dass es an der Darstellung von Einzelschicksalen liegt. Etwas ist, was die Literatur leistet und die auch durch diese Darstellung eigentlich, ich sage mal, dass die Geschehnisse, die historischen Geschehnisse vertieft und auch unheimlich verdichtet.
Also typisch bei Enrico Turma, ein Theatermann und Novellenschreiber in Altenburg, schreibt in seinen Briefen an Nicoletta Hansen in Ingo Schulzes Roman Neue Leben genau von dem, nicht wahr?
Ja, ich möchte ja vielleicht auch in dem Zusammenhang noch auf ein Motiv zurückkommen oder ansprechen vielmehr, das also etliche Wenderomane kennzeichnet. Und man könnte also sagen, dass irgendwie Christa Wolffs Roman Der geteilte Himmel hier schon eine Art, ein Muster ist, Wenderomane dann aufgegriffen haben und auf ihre Art dann verarbeitet haben. Und das ist also die Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Mann fast immer, genau schon wie bei Christa Wolff, der Mann mit dem Westen verknüpft ist und die Frau mit dem Osten. Mhm. Und dieses Ungleichgewicht wirtschaftlich, politisch zwischen Westen und Osten spielt sich auch irgendwie in der Beziehung wieder. Mhm. Das scheint mir irgendwie ein sehr ausgeprägtes Muster zu sein, jetzt in Hinsicht auf viele Romane, die von den Schwierigkeiten der Nachwendezeit handeln. Wir knüpfen an das, was wir besprochen haben, nämlich die Schwierigkeiten der Nachwendezeit, wie sich die Wende also dann auf die Schicksale einzelner Menschen auswirkt. Und wir haben zum Beispiel auf die Bedeutung der Paarbeziehungen hingewiesen. In vielen Wenderomanen, auch in den Erzählungen von Angelika Klüssendorf, wo gerade die Schwierigkeiten zum Beispiel des Zusammenwachsens von Osten und Westen anhand von Paarbeziehungen aufgezeigt wird. Paarbeziehungen, bei denen der Mann erstaunlich oft aus dem Westen kommt und die Frau aus dem Osten. Und es drängt sich natürlich die Frage auf, ob vielleicht gerade die Ohnmacht der DDR gegenüber der wirtschaftlichen Potenz des Westens sich besser an Frauenschicksalen darstellen lässt. Es gibt natürlich Ausnahmen dazu, wo also die Schwierigkeiten der Nachwendezeit auch an Männerschicksalen dargestellt wird, wie zum Beispiel bei Ingo Schulze. Einen ganz großen, breiten Raum nimmt ein die Desillusionierung, die mit der Wendezeit, der Nachwendezeit einhergeht. Das findet sich bei Ingo Schulze in beiden Romanen, Neue Leben und Adam und Evelyn. Im ersten Roman, Enrico Thörmer, der Protagonist, hat sehr hehre Ziele. Er möchte also ein kritischer Journalist sein und muss dann, also aus Gründen des Broterwerbs, muss er dieses Ziel aufopfern und wird also Herausgeber eines Anzeigenblatts, womit er Geld verdienen kann. Aber natürlich ist die Desillusionierung, macht sich in seinem Leben breit. Das gleiche Thema findet sich auch bei Adam und Evelyn. Das Leben im Westen entspricht nicht den Vorstellungen. Adam zum Beispiel, der im Osten in der DDR ein selbstständiger Schneider war, endet im Westen als Änderungsschneider und leistet entfremdete Arbeit. Man findet auch den Gedanken der Entfremdung. Und das wird auf sehr interessante Weise dargestellt, zum Beispiel bei Angelika Klüssendorf, wo Leute in Landschaften, Gegenden zurückkehren als Erwachsene nach der Wende und dann, obwohl sie ihre Kindheit da verbracht haben, diese Landschaft als fremd empfinden und sich nicht mehr heimisch fühlen. Und natürlich auch dann noch der Verlust der Sinngebung, ganz, ganz deutlich bei der Autorin des Romans Annemarie Triest, Monika Maron. Die Protagonistin findet sich nach der Wende nicht mehr zurecht. Das Wertesystem, mit dem sie aufgewachsen ist, ist plötzlich null und nichtig. Und Ingo Schulz spricht das auch in einem Interview an. Die Spielanleitung, mit der man das Leben begonnen hat, hat ihre Gültigkeit verloren. Und bei dem Roman Annemarie Triest drückt sich dann dieser Verlust der Sinngebung darin aus, dass die Protagonistin sich dann in eine Leidenschaft stürzt, die auch unglücklich endet. Der Mann ist aus dem Westen und man merkt ganz deutlich im Roman, er gewahrt eine gewisse Unabhängigkeit von der Protagonistin und vielleicht könnte man auch sagen, ja, also der Westen braucht den Osten nicht so sehr und das spiegelt sich vielleicht auch gerade in dem Verhalten des Mannes gegenüber der Protagonistin.
At CKCU FM 93.1, this is
The Literary Echo from German-speaking countries.
Brought to you by the listener-supported radio station of Carleton University in Ottawa.
Der Roman von Monika Maron ist ein Liebesroman und zeigt diese bedingungslose Liebe, die die Protagonistin für den Mann empfindet. Und obwohl die Beziehung scheitert, erzählt die Protagonistin dann rückblickend, dass gerade diese Beziehung ihr Leben lebenswert gemacht hat. Dann gibt es den Band Amateure von Angelika Klüsendorf, ein Band von Erzählungen, die starke Parallelen zu dem Roman von Daniel Kehlmann aufweist, Ruhm. Auch hier findet man verschiedene Geschichten, die durch die Charaktere, die Figuren, die darin vorkommen, miteinander verwoben sind. Und natürlich dann haben wir auch hingewiesen auf die Form des Briefromans, eine Form, die Ingo Schulz verwendet in seinem Roman Neue Leben. Adam und Evelyn ist verschiedentlich als Dialogroman beschrieben worden. Es herrscht also überwiegend die Dialogform vor und auch als sogenannter Road Movie, im mittleren Teil des Romans, wo die Figuren sich in Ungarn aufhalten, auf Campingplätzen und auf eine Möglichkeit warten, nach Österreich zu fliehen, da das Leben, das da geschildert wird auf den Campingplätzen, erinnert ein bisschen an sogenannte Road Movies. Wir haben auch die Intertextualität besprochen und möchten dieses Thema noch einmal ganz kurz aufgreifen. Intertextualität bedeutet ja natürlich, dass in einem literarischen Werk es Bezüge gibt auf frühere, andere literarische Werke. Ein Beispiel, das ich vielleicht herausgreifen kann, ist der Roman von Monika Maroden, den ich vorhin gerade besprochen habe, Animal Triste. Und die Protagonistin beschreibt ihre leidenschaftliche Liebe zu dem Mann aus dem Westen und verwendet Worte, die sich in Kleists Drama Penthesilea wiederfinden, die also diese bedingungslose Liebe ausdrückt. Und nun, Hans, du wolltest auch noch etwas zu dem Thema sagen.
Das Thema, das du aufzeigst, ist natürlich auch durch Literatur, über Literatur gestaltet. Es ist interessant, wie einige Autoren sich auf Literatur beziehen. Zum Beispiel Thomas Rosenlöcher in seinem Roman Die Wiederentdeckung des Gehens beim Wandern im Harz 1991 bezieht sich ausdrücklich auf Heinrich Heine, die Harzreise. Dann könnte man auch zum Beispiel an den eben erwähnten Roman von Jürgen Becker denken, der eben mit dem Bezug auf das Schloss Wiepersdorf eigentlich eine ganze literarische Tradition ins Leben ruft. Denn man muss wissen, dass in Wiepersdorf das Schloss Wiepersdorf ein Treffpunkt des literarischen Lebens für das literarische Leben der DDR-Zeit war, aber auch, also ein Erholungsheim natürlich, aber es war auch ein Ort der kulturellen Wiederbesinnung auf das, was eben im Zusammenhang mit der deutschen Romantik zusammenhängt. Denn es ist ja nun auch bekannt, dass in diesem Ort sich bereits die Romantiker trafen. Das Dichterpaar Bettina und Achim von Arnim besaßen das Schloss und hielten dort also auch eben Begegnungen ab. Und es gehört eben in den Zusammenhang des 19. Jahrhunderts, in die Zeit der deutschen Romantik, die da eben wieder verarbeitet wird und sprachlich, inhaltlich wieder ins Leben gerufen wird. Auch in anderen Romanen, natürlich bei Günter Grass selbstverständlich, mit Theodor Fontane auch, wird natürlich auch wieder Literarisches verarbeitet. Dann bei Brigitte Burmeister in Herbstfesten, da geht es mit Anspielungen auf die Novemberrevolution. Also es gibt verschiedene Passagen in dieser Literatur, die Literatur verarbeitet. Und das ist, finde ich, interessant. Nicht? Hm?
Ja, nun ja, die Intertextualität der vieler Romane aus den letzten Jahrzehnten ist ja irgendwie ein Merkmal oder ein Kennzeichen der postmodernen Literatur. Und vielleicht könnte man noch ganz kurz erwähnen, also ein Roman, der auch von der Wende handelt. Da wird also direkt Bezug genommen auf die vielen Reden, die am Alexanderplatz am 4. November gehalten wurden. Ja, und enthält auch einen sehr amüsanten Verriss der Rede von Christa Wolf.
Wo sie die Leute aufruft, bleibt hier.
Ja, ja, genau. Hans, wir wollten auch noch ganz kurz etwas über die literarische Verarbeitung des Wendestoffs sprechen.
Und ja, zwar ja.
Die ganze Breite der Verarbeitung, und zwar angefangen von meinetwegen den epischen Roman, wie er sich bei
Telkamp
vorfindet, ja. Und wahrscheinlich auch zum Teil bei Ingo Schulz.
Ja, natürlich. Ja.
Aber es gibt auch andere Beispiele. Hast du da noch?
Michael Kumpfmüller, Hampels Fluchten. Interessant, ja. Hampels Fluchten sind Fluchten aus dem Westen in die DDR.
Ne? Aha. Ne?
Und er dann also erlebte, was dann eben passiert ist, nicht wahr?
Ich wollte auch noch erwähnen den etwas pikaresken Schelmenroman von Thomas Brussig, Helden wie wir, ein pikaresker Roman, und der sehr satirisch und der im Grunde das große, bedeutende historische Ereignis also praktisch ins Lächerliche zieht, ja, mit seiner Hauptfigur, der gewisse Ähnlichkeiten mit Oskar Mazerat aus Günter Grasses Blechtrommel aufweist.
Mhm. Helmut, wenn ich mir das so überlege, dann habe ich den Eindruck, dass sich vielleicht folgendes Bild ergibt. Was die Menschen in der DDR und in der alten und neuen Bundesrepublik während der, sagen wir mal, letzten 30 Jahre erlebt haben, nimmt sich aus vom Blickpunkt und aus der Perspektive dieser großen Erzähler dieser Jahre, also Uwe Telkamp, Der Turm, Ingo Schulze, Neue Leben, Jürgen Becker aus der Geschichte der Trennung, und andere auch, wie ein verwirrendes, sich durcheinander, übereinander und untereinander ausbreitendes Unterholz menschlicher Triebe und Sehnen und Hoffnungen aus. Es ist so wie das Dickicht im Unterholz, das Dickicht an Schattengewächsen, das da wuchert unter dem Schatten der sich langsam wieder aufrichtenden deutschen Eiche. Nicht? Mhm. Und was da zur Sprache kommt, ist vorläufig nur andeutungsweise eigentlich auf das bezogen, was sich in den Köpfen der Menschen, in den Herzen der Menschen in diesen Jahren abgespielt hat. Ich glaube, selbst wenn die Kritiker noch immer davon reden, wann kommt nun endlich der große Wenderoman, das ist noch Literatur im Werden. Nicht wahr? Im Englischen sagen wir ja Work in Progress. Es gibt hier so eine lustige Äußerung von Jürg Becker hier im Spiegel, der sagte mal, schon 1994, seit 3 Jahren sehe ich in Deutschland die Kritiker mit den Fingern auf dem Tisch trommeln, nicht wahr? Wo ist der deutsche Einheitsroman? Das kann dem armen Hund, der sich heutzutage wie ein leeres Blatt Papier fühlt, das kann einen schon lähmen, schreibt er, nicht wahr? Ich glaube, dieser große Roman, das ist gar nicht so wichtig, ob der nun schon vorliegt oder nicht. Es sind wichtige Autoren, die uns von dem berichten, was Menschen erleben und noch heute immer erleben. Und ich glaube, das ist alles noch so im Werden. Ich war, selbst wenn schon viel davon geredet wird und man die Literatur bereits einteilt in vor, während und nach der Wende. Aber das sind alles mehr so kritische Kunstgriffe. Ich glaube, das Interessante daran ist, und ich kann eigentlich nur mal wieder unseren Hörern sagen, kauft diese Bücher, lest sie, um eben zu verstehen, was sich in diesen Jahren in Deutschland abgespielt hat. Das wäre es dann für heute. Ja? Auf Wiederhören.
Ja, Wiederhören.
Das war CKCU Literary News, das literarische Echo aus deutschsprachigen Ländern auf FM 93,1 im Campusradio der Carleton University in Ottawa, Kanada.